Also vorneweg, ich sag's immer und ich bin immer noch der Überzeugung, ich habe den lustigsten und spannendsten Job in der Bank, dazu stehe ich auch. Im Grunde hat ja jeder Mensch dieses Bedürfnis, der ein bisschen Geld übrig hat. Ich möchte das gut anlegen und eigentlich möchte ich, dass das jemand macht, der weiß, was er tut. Wir wollen das da schön aufreiten und wir wollen da eine Kamera mit einem Livestream in die App, damit die Kunden tatsächlich sehen können, wo ihr Gold liegt. Noch ein Anbieter, wo man 2000 ETFs kaufen kann, hilft niemand, das kann ich bei anderen machen. Und versuchen so immer mehr zu der App zu werden und das ist auch die Benchmark, die ich für mich und meine Kollegen in der Entwicklung stelle, die wir selber gerne nutzen möchten.
Herzlich willkommen zum WillBe Investment Club, den Geld-Podcast. Das ist eine Marketingmitteilung eines Wertpapierdienstleistungsinstituts. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung und keine Finanzanalyse dar.
Herzlich willkommen bei der zweiten Episode des WillBe Investment Clubs. Mich freut es wahnsinnig, heute den Gast zu begrüßen dürfen, den ich schon angekündigt habe in der letzten Folge, intern bekannt als Godfather of WillBe, Head of Digital Business Models bei der LLB, Wolfgang Mayer. Herzlich willkommen.
Hi Sebastian, danke für die Einladung.
Hey Wolfgang, es freut mich tierisch, dich hier im neuen WillBe Investment Club begrüßen zu dürfen. Wir haben uns nicht lumpen lassen, es schaut elegant aus und auch gemütlich. Ich hoffe, du fühlst dich wohl, das Wasser ist aufgefüllt, wir haben einiges zu besprechen.
Tipptopp, ich freue mich.
Erstmal, bevor wir zum ganzen Thema WillBe und Finanzanlagen reinstarten, würde ich gerne mit dir beginnen, oder? Ich habe dich das letzte Mal schon so ein bisschen angekündigt mit deiner Rolle rund um WillBe innerhalb der Liechtensteinischen Landesbank. Das klingt für viele draußen jetzt sicher nach dem Traumjob. Mich würde interessieren, war das auch wirklich dein Traumberuf, als du als Kind dir überlegt hast, was du später mal werden willst?
Also vorneweg, ich sag's immer und ich bin immer noch der Überzeugung, ich habe den lustigsten und spannendsten Job in der Bank, dazu stehe ich auch. War das mein Berufswunsch als Kind? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich hatte auch nie so ein klares Berufsbild. Ich bin ja in Südtirol am Berg auf 1500 Metern aufgewachsen. Da gab es neben dem Wirt noch den Bauer und der Feuerwehr und recht viele andere Berufsbilder. Na, stimmt nicht, aber hatten wir schon. war in der Tat relativ lange unschlüssig, was ich denn dann genau machen möchte. Habe mich deswegen auch für einen humanistischen Bildungsweg entschieden. Habe dann klassisches Realgymnasium mit Latein, volles Programm.
Schön.
Kurz mal gezuckt, ob ich Medizin studieren soll. Ich habe das dann doch recht schnell wieder verworfen und bin dann irgendwann nach Wien zum Studieren, habe dort internationale Betriebswirtschaft studiert und so mehr oder minder ins Banking reingerutscht. Aber man könnte sagen, es ist mir passiert.
Auf jeden Fall. Jetzt ist es auf jeden Fall soweit, dass wir sagen können, Alea jagte es, du bist in Liechtenstein bei der LLB. Wie kam es dazu?
Jetzt kann ich nicht schon wieder sagen, völlig random. Ich habe relativ früh während meinem Studium mit einem Praktikum in der Beratung begonnen zu arbeiten, habe dort Consulting gemacht für Banken in den Themen Risikomanagement und Regulatory Advisory. Also habe so Dinge wie MiFID I habe ich damals eingeführt bei diversen Banken in Österreich. Habe das eben während meinem Studium und dann auch nach meinem Studium gemacht. Und irgendwann nach 8 Jahren in so einer Big-Four-Beratung ist halt der Punkt, wo man sich entscheiden muss. Entweder man lässt sich die Inventarnummer ins Genick tätowieren oder man muss halt raus. Und für mich war klar, der Partner-Track in der Big-Four-Kanzlei steht ganz sicher nicht auf meiner Prioritätenliste, also muss ich raus. Hatte zu dem Zeitpunkt auch schon relativ viel der westeuropäischen Bankenlandschaft gesehen und dann mal gedacht, na, da will ich ganz sicher nicht hin. Habe mich also umgeschaut nach irgendwas, was nicht Banking ist.
Okay.
War diverse Bewerbungsgespräche, Onlinehandel, sonstige Geschichten. Ich wäre fast Business Development Typen von einem kleinen KMU in Südtirol geworden. Die machen Alu- und Stahlfassaden international, wirklich coole Bude. Knapp 100 Mitarbeiter und gerade an der Schwelle vom Handwerks- zum Industriebetrieb und diese Transition wäre damals super zu begleiten spannend gewesen. Und dann kam aus dem Nichts mehr oder minder der Anruf von einem Headhunter, ja, sie hätten da was in Liechtenstein. Ich so, was, Luxemburg, wo liegt das? habe mir das dann aber angehört und war dann, muss ich ehrlich sagen, vom ersten Kontakt an relativ angetan von dem, was ich da gesehen habe. Weil mein Bild vom Banking war halt geprägt zu dem, was es damals in Österreich oder in Deutschland war. Das heißt, die meisten Banken hatten sehr viel zu tun mit regulatorischen Themen, hatten sehr wenig Kapazität, finanziell wie auch geistig, für die spannenden Themen, Business Development oder Dinge, die eben das Unternehmen weiterbringen, sondern der Fokus war immer auf der Regulatorik. Und ich dachte, na, das interessiert mich weniger. Aber eben, die LLB war da anders. Also natürlich die Insel der Seligen, Schweiz und Liechtenstein, wo Banking noch profitabel ist, dementsprechend eine entsprechend gute Ausgangslage finanziell. Das heißt, die Bank kann sich leisten, spannende Dinge zu machen. Und gleichzeitig auch eine sehr motivierte Mannschaft und Leute, wo man immer das Gefühl hat, ja, die wollen wirklich eine gute Bank betreiben. Und das hat sich sehr anders dargestellt, als ich das Banking eigentlich kannte, wo es vielfach fast schon fatalistische Charaktere waren. Gott, das passiert halt, wenn man mit Risikomanagern umgeben ist.
Ja.
Die jetzt deutlich weniger lustig gewesen wären in der langfristigen Zusammenarbeit. Und so habe ich mir das angeschaut, bin zwei, dreimal eben auch hergefahren zu Bewerbungsgesprächen und schlussendlich habe ich gesagt, ja, das probiere ich jetzt aus, bevor ich zurück nach Südtirol gehe, weil da kann ich immer noch hin und bin dann im Corporate Development gelandet. Also habe Projekte geleitet auf Gruppenebene in den verschiedensten Themen, also vom Zahlungsverkehr angefangen bis hin zu Strategiethemen, wie das eben im Corporate Development so der Fall ist.
Und wann gab es dann diesen Moment, wo es hieß, jetzt steht dieses Projekt Willby auf einmal Anteportas? Hattet ihr wirklich so einen Heureka-Moment am Whiteboard oder war das ein langwieriger Prozess aus dem Corporate Development heraus mit vielen Analysen und Projektvorbereitungen?
Da muss ich noch ein bisschen weiter ausholen.
Unbedingt.
Ich habe eine der Lektionen im Leben, die ich gelernt habe, ist, Fermentation ist ein wahnsinnig mächtiger Prozess. Macht aus Hopfen und Malz Bier und auch viele andere Dinge besser. Es gab irgendwann mal das Thema, dass die LLB ein Innovationsmanagement braucht. Das kam aus irgendeiner Ecke, ich weiß nicht, wer es am Golfplatz gehört hat, aber auf jeden Fall gab es dann ein Projekt, wir brauchen Innovationsmanagement. Da kam der Auftrag ans Corporate Development und wir haben dann in einem Projekt das konzipiert und dann ein Innovationsmanagement aufgebaut. Wie man das halt so macht, eben klassischer Stage-Gate-Prozess, das heißt, jeder in der Bank kann Ideen bringen. Die werden dann von mir und vom Team vorbereitet, vorgefiltert und die Ideen, die halt wirklich dann was taugen, dann machen wir schöne Pitches draus und die stellen wir dann einem Gremium vor, das war recht hochkarätig besetzt, auch mit verschiedenen Bereichsleitern und Gruppenleitungsmitgliedern. Und so hatten wir alle 6 Wochen eigentlich 2 Stunden Show, um unsere innovativen Ideen vorzustellen. Und eine Idee in diesem Rahmen war mal, ich glaube, das Projekt hieß damals Valuna, benannt nach einem Tal irgendwo im hintersten Liechtenstein.
Okay, das erklärt's.
Und zwar war die Idee, hey, lasst uns doch Private Banking digitalisieren. Das heißt, unsere Stärke, unsere Kernkompetenz ist doch Private Banking. Dafür sind wir als Marke bekannt. Lasst uns das digital machen, sodass wir es auch skalieren können und mit dem Skalieren einhergehend auch mit einer niedrigeren Einstiegshürde versehen können, sodass mehr Menschen eigentlich Zugriff auf diese Dienstleistung haben. Weil ich habe mir das relativ einfach gerechnet. Im Grunde hat ja jeder Mensch dieses Bedürfnis, der ein bisschen Geld übrig hat. Ich möchte das gut anlegen und eigentlich möchte ich, dass das jemand macht, der weiß, was er tut. Ein klassischer Case, geht zum Private Banker, hier nimm Geld, mach mehr daraus. Nur hat man diese Möglichkeiten als Retail-Investor halt in vielen Fällen nicht. Und deswegen haben wir gedacht, das wäre doch eine tolle Sache. Wir haben das dann super Pitch aufbereitet, PowerPoint animiert, Wahnsinn.
Animiert?
Ja, klar, also wir waren die Folien-Kings. und haben das dann voller Elan dort präsentiert und gesagt, oh, ne, eher nicht. Ne?
Okay.
Und damit schließt sich der Kreis, ging das Ganze mal in die Fermentationsschublade.
Ich wollte gerade sagen, jetzt ist der Punkt, wo ich ganz genau schon spüre, jetzt kommt Wolfgang Meier zum Einsatz. Weil wenn du bei so einer Idee, wo du für brennst, hörst, ja, geht nicht so, ich glaube, dann lockt man dich noch viel mehr hervor, stimmt's?
Na, wir hatten ja genug zu tun. Also wir haben das halt mit dem Stapel anderer Ideen, die halt gerade nicht gepasst haben, in die Schublade geworfen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, wie viel später das war, kam dann langsam das Thema Nachhaltigkeit auf und wurde im Banking halt zum Riesentrend.
Ja.
Und da hat sich auch die Frage gestellt, ja, was macht denn jetzt die LLB im Thema nachhaltig? Und mich hat der damalige noch Vorstand Private Banking, bald dann darauf CEO, dann weiß ich noch, an meinem letzten Arbeitstag vor den Weihnachtsferien hat er mich in sein Büro gerufen und sagt, ja, hast du nicht da irgendwas Digitales mit dem Thema Nachhaltigkeit, können wir da nicht was machen? Sag ich, ja. Warte, lass mich meine Schublade öffnen. habe ihm das einmal kurz gezeigt, meinte, ja, könnte was sein. Überlegt er das doch einmal. Und das haben wir dann über die Weihnachtsfeiertage noch einmal durchgedacht und geschaut, wie man das machen kann. Und dann ging es relativ schnell. Also wir sind im Frühjahr dann rein, haben die Konzepte noch ein bisschen geschliffen und dann recht schnell beschlossen, wir brauchen ein Projekt, das das einmal schärft und das einmal prüft, geht das überhaupt? Heißt, dürfen wir das überhaupt rechtlich? Was heißt das operativ? Geht das in unsere Systeme rein? Wie würde ein Setup aussehen? Das heißt, gründen wir eine eigene Bank? Machen wir das innerhalb der bestehenden Organisation? Wie kann das sein? Und dann, und das werde ich bis heute nicht vergessen, kam eines der lustigsten agilen Projekte meiner bisherigen LLB-Karriere, weil wir brauchten ja schnelle Feedback-Loops. Und das geht halt nicht, wenn du dich einmal in der Woche triffst und dir erzählst, was du letzte Woche gemacht hast.
Klar.
Das heißt, wir hatten alle Teilnehmenden dabei, die da eben ein Stake hatten, eben Legal für die ganze rechtliche Beurteilung, die Operations Guys, die das alles in ihre Prozesse und in die Systeme reinkriegen mussten, Vertriebsseite, Marketing für den ganzen Markenaufbau und Auftritt und wie wollen wir dann eigentlich kommunizieren. Und die haben alle in einem Word-File reingearbeitet. Und
oh, wow.
Mind you, das war noch vor Office 365. Und die haben
V87 oder wo war die zum Schluss?
Die haben mir jeden Abend ihr Word-File geschickt. Ich habe die gemerged im Track Changes und habe jeden Abend den Master ausgeschickt und gesagt, am nächsten Morgen bitte auf dem weiterarbeiten.
Wow.
Und so haben wir innerhalb sehr kurzer Zeit, ich glaube, das ging dann von Mai bis wahrscheinlich Ende Juli, haben wir 180 Seiten Konzeptpapier runtergeschrieben, wo halt alle Aspekte durchbeleuchtet und durchdiskutiert waren. Das Coole war, die haben es alle mitgeschrieben, also waren die Meinungen auch entsprechend reflektiert.
Klar.
Und dann ging es recht schnell. Also da haben wir das Papier genommen, haben daraus ein paar Folien PowerPoint gemacht, in die Gruppenleitung, in den Verwaltungsrat und dann stand ich mit Budget und Auftrag Anfang Oktober 2020 da.
Wahnsinn. Jetzt hast du gesagt, Aufhänger Nachhaltigkeit, oder? Das hat sich ja gewandelt dann über die Zeit. Was war beim Launch dann direkt mal die Erkenntnis und wie habt ihr das Produkt weiterentwickelt?
Naja, zwischen, eben, wir sind im Oktober 2020, Auftrag und Budget. Und der Launch vom nachhaltigen digitalen Private Banking war dann im Juli 2022.
Okay.
Und wenn du überlegst, was da dazwischen war, dann haben wir einmal Covid und dann noch einen Ukraine-Krieg.
Ja.
Und das hat sich in der ganzen Industrie niedergeschlagen. Also das Thema Nachhaltigkeit hat natürlich vor dem Thema, ich will meine Schäfchen im Trockenen haben und ich will, dass mein Zeug sicher ist, dann deutlich den zweiten Platz genommen. Und das hat sich auch in der Nachfrage nach unserem Produkt niedergeschlagen. Und was wir zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch unterschätzt haben, weil wir es schlichtweg nicht wussten, das war ja alles Neuland, wie schwierig es ist, wirklich digital Anlageprodukte zu verkaufen, wenn du direkt mit der Anlage ins Haus fällst. Alle, die schon mal mit Strukturvertrieblern und AWDlern geredet haben, wissen, wie hartnäckig die sein können. Das hat einen Grund, weil es ist nicht einfach.
Ja.
Es braucht Vertrauen, damit man investiert. Und wenn du einfach herkommst und sagst, hey, wir sind jetzt die neue super digitale Lösung, bitte gib uns dein Geld, wir machen mehr daraus. Hard Pitch. Das heißt, wir sind dann im Juli raus, hatten halt kleines Wachstum, aber natürlich weit unter dem, was wir uns vorgestellt haben. Und dann war relativ schnell klar, okay, wir müssen gegensteuern, wir müssen uns da drehen. Und haben dann schon im Oktober, November damit begonnen, dass wir das digitale Tagesgeld eingeführt haben. Weil wir gesagt haben, Tagesgeld ist eigentlich ein Produkt, das vor allem in unserem Kernmarkt Deutschland sehr populär ist. Die Zinsen sind gut, wir können da ein kompetitives Produkt hinstellen. Wir haben gleichzeitig auch eine Bank im Hintergrund, das heißt, wir können mit dem Geld auf der Bilanz auch was machen. Und sind dann im Juli 23, genau ein Jahr später, mit digitalem Tagesgeld raus. Und das war dann das erste Mal, dass man wirklich gespürt hat, wie so ein digitaler Vertrieb durchziehen kann. Also ich habe meine beste Woche, ich weiß, alle N26-Mitarbeiter werden mich auslachen, aber für mich war es viel. Wir haben in unserer besten Woche, glaube ich, 1500 Onboardings durchgedrückt. Und das ist weit mehr, als wir jemals getestet haben auf der Plattform. Also für uns war das super.
Der Stresstest number one für die Infrastruktur. Zu Hochzinszeit.
Gab natürlich auch im Support hin und wieder Stresstests, aber das haben die Kollegen super hingekriegt. Also wir hatten stets super Kundenfeedback zu unserem Support, auch wenn es manchmal heiß herging.
Ja.
Aber wir geben uns da wirklich Mühe. Und das war eigentlich der Start, als das wirklich zu wachsen beging. Und dann ging die Kurve steil nach oben. Und dann war halt die Frage, jetzt haben wir viel Tagesgeld. Wir haben ein bisschen in unserer digitalen Vermögensverwaltung, deren Ausgangslage sich ja auch nicht wirklich geändert hat. Was machen wir denn jetzt? Also nur Cash ist ja auch, ist zwar schön, aber auch nicht das, was wir für uns in unserem Business haben wollen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Also wir sind dann, als die Zinsen begonnen haben, wieder runterzugehen, schnell mit Festgeld gekommen. Das heißt, wir haben Kunden die Möglichkeit gegeben, Zinsen über längere Zeiträume abzusichern und sich so die noch höheren Zinsen zu sichern. Das Ganze dann gefolgt von ETF Select, das heißt Investments in ausgewählte ETFs, ja. Parallel dazu dann auch noch Gold. Gerade mitten im Gold-Hype natürlich auch ein Move, der sich absolut ausgezahlt hat. Und wir versuchen die Taktung jetzt aufrechtzuerhalten. Also wir kriegen die Bedürfnisse mit, wir hören unseren Kunden im Support auch sehr genau zu und versuchen so immer mehr zu der App zu werden. Und das ist auch die Benchmark, die ich für mich und meine Kollegen in der Entwicklung stelle, die wir selber gerne nutzen möchten. Also wir bauen eigentlich die Bank für uns, wie wir sie uns wünschen und sind sehr froh darüber, dass unsere Kunden das genauso sehen und das auch kaufen.
Voll. Mir ging das auch so, als ich dich kennengelernt habe und das ganze Team. Mich hat unheimlich nicht nur die Energie und auch die rhetorischen Fähigkeiten von dir beeindruckt, sondern vor allem auch diese Resilienz, die ihr gezeigt habt im ganzen Aufbaupfad von Wilby. Die unterschiedlichen Probleme in den Komplexitätsstufen, die ihr gelöst habt. Was mich jetzt interessieren würde, weil Wilby eben ja doch gewachsen ist vom, ich sage jetzt mal, nachhaltigkeitsfokussierten Investprodukt hin zum Tagesgeld und zu all den neuen Produkten, die jetzt dazugekommen sind. Was ist denn für dich das Kernproblem, das Wilby löst für Kunden?
Ich formuliere es immer gern so, dass ich sage, Wilby ist faires Banking, wo man nicht jeden Vertrag bis in die letzte Zeile lesen muss, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Sondern wir versuchen wirklich klare, einfache Produkte zu machen mit einem einfachen Pricing, das transparent ausgewiesen ist und so unseren Kunden einfach eine gute Banking-Erfahrung, wie sie sein sollte, zu bieten. Wo man nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt gute Zinsen, aber wenn ich in 3 Monaten nicht kündige, dann habe ich schlechte Zinsen, bin aber noch eingeloggt für weitere 9. Das ist genau das, was wir nicht machen wollen. Und wir sind alle selber auch Wilby-Kunden und selbst Anleger. Und wir bauen das Ding so, wie wir es uns auch wünschen würden, im Markt zu finden. Und ich glaube, das ist die Essenz und das spürt man auch in den Produkten. Und das ist mit ein Grund, warum das Zeug so gut wird, wie es ist.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt hast du es schon gesagt, mit Wilby hatten wir einen richtig guten Riecher, was die neuen Produkte angeht. Gold hat die letzten 12 Monate eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht, nicht nur vom Kurs, sondern auch von der allgemeinen medialen Attention, die auf dem Produkt liegt. Und mit Wilby haben wir natürlich ein Produkt, das natürlich auch gewisse USPs mit sich bringt. Oder es ist nicht nur Gold auf dem Papier, sondern es ist physisches Gold hier in Liechtenstein. Und ich glaube, ich liege recht in der Annahme, du selbst hast die Webcam installiert, die unser Gold quasi tagtäglich aufzeichnet, korrekt?
Ich liebe die Webcam. es ist eine von diesen Überlegungen. Natürlich hätten wir einfach ein Gold-ETC anbieten können. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was Kunden haben wollen, wenn sie Gold kaufen, sondern Gold ist ein physisches Asset, das ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, das auch gekauft wird bewusst zur Diversifikation. Mal funktioniert es besser, mal weniger. Klar. Aber dieser Charakter muss erhalten sein. Und wir sind nun mal ein digitales Produkt. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, dem Kunden dann seinen Goldbarren zu zeigen, sondern ich musste das irgendwie in den digitalen Bereich reinkriegen. Und da wir, und das ist der große Vorteil, den ich bei Wilby auch schätze in der Entwicklung, eben eine Vollbank sind mit all den Möglichkeiten einer Vollbank und ich die komplette Bankinfrastruktur einfach nur ein Telefon weg von mir habe, konnten wir tatsächlich zu den Kollegen gehen im Safe und sagen, hey, wir brauchen einen eigenen abgetrennten Bereich für unser Wilby Gold. Wir wollen das da schön aufreihen und wir wollen da eine Kamera mit einem Livestream in die App, damit die Kunden tatsächlich sehen können, wo ihr Gold liegt. Weil es genau darum ja geht. Und gleichzeitig möchten die meisten, sage ich mal so, ihr Gold nicht zu Hause haben, zumindest wenn es um größere Beträge geht, weil das muss ja doch ordentlich abgesichert sein und man muss die Möglichkeiten haben, das auch abzusichern. Und so haben wir eine coole Lösung gefunden, dass wir einerseits natürlich unseren Hochsicherheitsbereich für die sichere Lagerung und die Verwahrung Klar. und die ganze Goldlogistik, die wir als Bank hier haben, nutzen konnten und gleichzeitig diesen emotionalen Wert, dass ich mein Gold halt auch anschauen kann,
macht mega Spaß.
Mit in die App kriegen. Ja, ich weiß schon, natürlich passiert da nicht wahnsinnig viel. Ist auch gut, dass da nicht jeden Tag 100 Leute rein und raus rennen. Das ist der Sinn der Übung. Aber ich habe auch immer wieder Spaß dran, alle paar Tage mal reinzuschauen und zu schauen, dass der Stapel schon wieder größer ist. Wir müssen uns jetzt gerade wieder überlegen, wie wir das Layout und die Anordnung der Barren anders machen, sonst habe ich bald keinen Platz mehr auf dem Kamerabild.
Okay, verstanden. Bei Gold haben wir bei der LLB mit dem physischen Standort hier in Liechtenstein wirklich einen absoluten USP. Beim ETF Select hat mich begeistert auch die LLB-Fonds, die mit dabei sind. Speziell auch jetzt die regionalen Fonds hier mit dem Zürichsee und dem Bodenseefonds. Was war der Gedanke dahinter, die mit reinzunehmen?
Ja, wieder das Gleiche. Wir haben uns hingestellt und gefragt, wie können wir ein möglichst gutes Angebot für unsere Kunden schaffen, mit Blick auf all das, was sie ja ohnehin im Markt schon kriegen. Das heißt, noch ein Anbieter, wo man 2000 ETFs kaufen kann, hilft niemand. Das kann ich bei anderen machen. Deswegen haben wir uns gedacht, lass uns doch die Stärke unseres hauseigenen Asset Managements, unseres eigenen Research Teams nutzen. Einerseits haben wir mit Ihnen gemeinsam eine Liste kuratiert von, es sind immer noch viele, aber 50 bis 70 ETFs, aber immerhin keine 2000 mehr. Und jeder ETF ist für das Marktsegment, für das wir ihn ausgewählt haben, der beste, den wir finden konnten. Das heißt, der entspricht gewissen Qualitätskriterien, der ist möglichst kosteneffizient, der trackt den Index, den er abbilden soll, gut. Und das ist ein solides Investment, da hat ein Profi drauf geschaut. Da kann man sich sicher sein, wenn man jetzt in diesen Markt, weiß ich nicht, Asia Pacific investieren will und man kauft den Asia Pacific ETF bei Wilby, dann hat man ein solides Investment. Also dieses, ich muss mir darüber keine Gedanken machen, war die erste Überlegung. Und die zweite ist natürlich die, dass wir auch hauseigene Produkte haben und die auch ins Schaufenster stellen wollten. Und da haben wir den Vorteil, wir verdienen ja an den Produkten selbst. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, das so anzubieten, dass wir dafür auf Verwahrungsgebühr und auf Handelsgebühr verzichten. Genau. Das heißt, wir konnten so ein attraktives Angebot schaffen für Produkte, die je nach persönlicher Inklination auch sehr spannend sein können. Wir haben auch Konkurrenten für klassische passive ETFs, die sehr gut sind. Und das wollten wir unseren Kunden nicht vorenthalten.
Macht 100% Sinn. Jetzt ist es ja oftmals der heilige Gral, einen globalen ETF zu besparen, einen FTSE All World oder einen MSCI World-basierten Indexfonds. Mit diesen regionsspezifischen Fonds schlagen wir eigentlich damit in eine andere Kerbe rein. Siehst du es ähnlich wie beim Gold, dass das dann Teil einer Diversifikationsstrategie ist? Oder siehst du da wirklich auch eine ganz aktive Gewichtung von Anteilen im Portfolio?
Also die Investmentstrategien, die musst du natürlich auch mit unseren Spezialisten diskutieren. Ich kann dir nur sagen, was meine persönliche Meinung ist. Genau. Wie alle anderen investiere ich natürlich auch in einen All-World-ETF, einfach um breit diversifiziert zu sein. Aber wenn man da mal reinschaut, dann ist die Diversifikation halt doch getrieben von ein paar großen US-Stocks. Genau. Deswegen habe ich mir halt überlegt, okay, wie kann ich das ein bisschen reduzieren? Was kann ich noch dazu nehmen? Und dann nehme ich halt vielleicht einen europäischen ETF dazu, vielleicht ein bisschen Asia Pacific oder eben auch gerade Unternehmen aus der Region, eben unser Regio Bodensee, unser Regio Zürichsee. Man darf ja nicht vergessen, diese Region irgendwo zwischen Mailand und Stuttgart, das ist ja eine der wirtschaftsstärksten Regionen der Welt seit effektiv 1000 Jahren.
Ja.
Und da gibt es coole Unternehmen und die sind in diesen Fonds auch gebündelt, die kann man sich einkaufen. Das ist halt die Idee des Fondsmanagers, die dort abgebildet ist. Und wenn man die gut findet, dann kann man die dazu nehmen. Und der Sinn für mich ist ganz einfach, ein Rausnehmen von Exposure in die Titel, die eh jeder hat oder die ich sowieso habe über meinen All-World-ETF, eben damit nicht alles nur Nvidia ist, auch wenn ich mit Nvidia gutes Geld verdient habe. Und da finde ich, sind das ein paar sehr coole Ideen, denen man folgen kann und die auch durchaus fair gepreist sind, wenn man sich mal die Netto-Performance anschaut.
Ja, das fand ich einen super spannenden Punkt, den du gerade erwähnt hast. Die Wirtschaftskraft zu beurteilen, nicht nur auf Basis der letzten 100 Jahre, die man halt gern stockseitig trackt, oder? Und wo man sich sicher ist, das wird sich immer genauso weiterentwickeln. Denn als jemand, der eben nicht Finanzwissenschaften studiert, hat es mich doch oftmals verwundert, als ich die typischen Betrachtungszyklen gerade im Backtracking-Analysen und so weiter gesehen habe, die sich dann primär auf diesen Zeitraum fokussiert. Eine Zeit, in der es massiv Globalisierung gab, wo der amerikanische Markt quasi bis unendlich geboomt hat. Und diese langfristige Perspektive, wie die du gerade aufgemalt hast, für die Region eigentlich irgendwie in den Hintergrund gerät. Ist das was du schon auch in dem Fall mit voll in den Fokus nimmst?
Also mein persönlicher Anlagehorizont ist nicht 1000 Jahre. Du sprichst aber schon einen Punkt an, den ich auch persönlich teile. Ich habe BWL studiert und da lernt man halt die klassische Theorie. Der Markt ist value-orientiert, das heißt, es gibt einen fairen Wert für eine Aktie und dann gibt es ein bisschen Spinnereien vom Markt, aber im Mittel nähert sich der Aktienkurs dann diesem fairen Wert an. Das ist die Theorie. Die Praxis, so wie ich persönlich sie beobachte, ist zumindest seit Covid eine andere. Also ich halte den Markt für völlig irrational. Es gibt Trends, mit denen man sich Kurse erklären kann, die aber mit dem zugrunde liegenden Wert dann nicht mehr viel zu tun haben. Und wie man sich da aufstellt, muss man sich halt überlegen. Und dann gibt es Unternehmen und vor allem auch europäische Unternehmen, die halt nicht so gehypt sind, wo diese Regeln halt vielleicht eher gelten. Also die gehen dann vielleicht nicht so sofort durch die Decke, aber das sind eben solide Werttreiber, die auch das Portfolio stabilisieren, so ist es zumindest ich. Und teilweise finde ich die Unternehmen halt eigentlich auch cool. Also Europa ist ja immer noch ziemlich weit vorne dabei bei Maschinenbauern oder Spezialindustrien. Ja. Das sind einfach coole Buden und da möchte ich halt ein paar Aktien haben.
Super, Wolfgang. Jetzt haben wir verstanden, wo du herkommst, wie deine Reise bei der LLB aussah und was auch deine Perspektive auf unterschiedliche Aspekte in den Finanzmärkten sind. Was ist denn dein Ausblick sowohl für Wilby als auch für die Finanzwelt im Allgemeinen in den kommenden Jahren?
Also für die Finanzwelt im Allgemeinen traue ich mir keinen persönlichen Ausblick zu. Da gibt es Leute, die werden für sowas bezahlt. Das überlasse ich gerne denen. Für Wilby kann man sich sicher sein, wir haben noch einiges vor. Also ich habe es dir ja gesagt, wir nehmen das Feedback unserer Kunden sehr ernst. Wir sind, was unsere Produktpalette angeht, sicher noch nicht am Ende angelangt, sondern haben da Spannendes vor.
Alles klar, dann vielen Dank, Wolfgang, für deine Zeit, für deine Insights. Jetzt gebe ich noch mal kurz das Wort an unsere Zuhörer und Zuseher. Wenn ihr noch weitere Fragen habt an Wolfgang oder an uns hier im Team, stellt sie uns gerne über Social Media oder per E-Mail. Schauen wir rein und nehmen wir die Fragen dann mit in den zukünftigen Talks auf. Danke dir, Wolfgang.
Danke, Sebastian.
Ciao und bis zur nächsten Folge vom Wilby Investment Club. Dies ist eine Marketingmitteilung eines Wertpapierdienstleistungsinstituts. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, keine Empfehlung und keine Finanzanalyse dar. Finanzinstrumente sind mit Risiken verbunden und können zu einem Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Wenn wir über einzelne Finanzinstrumente oder Produktkategorien sprechen, erfolgt dies allgemein und ohne Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation. Bei Investmentfonds oder ähnlichen Produkten beachten Sie bitte die gesetzlich vorgeschriebenen Informationsunterlagen, insbesondere den Prospekt und das KID, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Frühe Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Durch das Anhören dieses Podcasts entsteht kein Vertragsverhältnis. Weitere Informationen und Risikohinweise finden Sie in den Shownotes.